Das mit dem Glauben ist ja so eine Sache, da es ist gut, finde ich, dass man Glauben nicht nur alleine leben muss. Manchmal denkt man ja, vielleicht Glaube ist, was das betrifft, nur ein selber und vielleicht noch Gott. Also das ist was Persönliches, dass es eigentlich niemand anderes was damit zu tun hat. Aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Es ist echt wichtig, dass wir heute immer wieder uns bewusst machen, Glaube passiert auch im Miteinander. Und deshalb ist es gut, dass man Paten hat zum Beispiel, die einen Begleiter sind im Glauben, dass man Eltern hat oder vielleicht auch andere Menschen, die einem Vorbild sind, wo man was abgucken kann, wo man sagen kann, ja, so möchte ich glauben. Oder vielleicht auch an der Stelle möchte ich anders glauben. Aber dass man Vorbilder hat, die einem vorausgehen im Glauben. Habt ihr Vorbilder für euren Glauben? Wenn ihr mal geschwind nachdenkt, vielleicht fallen euch Menschen ein, wo ihr sagt, ja, bei denen habe ich Glaube gesehen, da habe ich vielleicht Glaube auch gelernt, da ist mir Glaube begegnet. Müsst auch gar nicht sagen, wer es ist, falls ihr einen habt, aber es ist wertvoll, wenn man solche Vorbilder im Glauben hat. Ob das der Rallye-Lehrer ist oder die Eltern oder vielleicht Nachbar oder in der Kinderkirche, der damals sich Zeit genommen hat, um die zu leiten, Jungscharleiter oder was auch immer. Es können viele Leute Vorbilder im Glauben sein. Interessanterweise macht die Bibel das schon so, dass sie uns nicht alleine in den Glauben hineinschickt, sondern dass sie selber sagt, da gibt's Vorbilder. Schon in der Bibel gibt's Vorbilder, die man sich, also die für den Glauben Vorbild sein können. Jetzt sagen wir mal ein bisschen, was würde euch einfallen? Welche biblischen Personen sind Glaubensvorbilder oder haben das Zeug dazu, Glaubensvorbilder zu sein? Wer fällt euch so ein? Abraham zum Beispiel, genau, mit seiner Treue. Abraham, ein Glaubensvorbild. David, König David, gell? Mut, Entschlossenheit, Glaubensvorbild. Josua, ja, der nach Mose den Schritt geht ins neue Land, Glaubensvorbild. Kriegen wir noch zwei, drei zusammen? Bitte? Mose, auch ein Glaubensvorbild, ganz genau. Johannes, der Jünger Johannes oder der Täufer Johannes? Oder beide vielleicht, ja, beide irgendwie, gell? Bei den Jüngern gibt es eine ganz große Auswahl, die Vorbild sein kann. Beim Johannes dem Täufer ist auch ein Glaubensvorbild. Eins habe ich noch überhört, glaube ich. Maria Magdalena kann ein Glaubensvorbild sein. Und wir könnten gerade so weitermachen. Die Bibel ist eigentlich voll mit Glaubensvorbildern. Es gibt interessanterweise ein Kapitel im Hebräerbrief, da werden die alle aufgezählt. Ja, da wird aufgezählt, wer als Glaubensvorbilder sein kann. Da geht's mit Abel los und dann kommt auch der Abraham natürlich. Dann kommt der Josef, der als Glaubensvorbild da genannt wird und so weiter. Mose kommt da. Und am Ende oder in dieser illustren Reihe von Glaubenshelden im Alten Testament kommt dann eine Frau vor. Da fragt man sich, warum passt denn die da eigentlich in diese Reihe rein? Nämlich die Rahab. In Hebräer 11 wird die Rahab als Vorbild im Glauben genannt. Und es verwundert ein bisschen, weil die ist jetzt nicht so bekannt. Hat keiner von euch, wäre jetzt schnell auf die Rahab gekommen wahrscheinlich. Es fallen einem halt Abraham, David und die großen Namen ein. Aber warum soll die Rahab Glaubensvorbild sein? Das kann man sich schon fragen. Und wir werden heute diese Rahab ein bisschen kennenlernen, weil der Predigtext für den heutigen Sonntag ist ihre Geschichte. Das ist ein ganzes Kapitel, ich werde es euch auch nicht vorlesen, das ist viel zu lang. Aber die Geschichte von ihr ist interessant, weil wir uns da mal fragen können, warum hat sie es geschafft in diese Liste der Glaubensvorbilder? Was ist das Vorbildliche am Glauben von der Rahab? Rahabs Geschichte beginnt damit, dass es an der Tür klopft. Bei ihr, an ihrem Haus in Jericho, klopft es an der Tür und es hat öfters an der Tür geklopft. Und meistens, wenn sie die Tür geöffnet hat, standen da Männer vor der Tür. Die hatten ein besonderes Bedürfnis. Die haben eine besondere Vorstellung gehabt. Wenn Rahab die Tür für die Männer geöffnet hat, dann hat sie nicht nur diese Männer in ihre Wohnung reingelassen oder in ihr Haus, sondern auch ins Intimste ihres Lebens. Rahab war Prostituierte damals in Jericho. Und die Männer sind zu ihr gekommen ins Haus, ganz regelmäßig, das war bekannt. Ist es das, was ihren Glauben zum Vorbild macht? Das kann doch nicht sein. Also Prostitution war ja damals schon gegen das Gesetz von Mose. Nee, das ist nicht das, was ihren Glauben zum Vorbild macht. Es macht sogar umso erstaunter, dass eine Prostituierte als Glaubensvorbild später genannt wird. Das ist noch erstaunlicher. Wie kann denn das gehen? Es klopft also mal wieder und die Rahab macht auf und da stehen zwei Männer vor der Tür. Diesmal waren es allerdings nicht die üblichen Freier wie sonst, sondern diesmal waren es Männer, die aus der Fremde kamen. Sie wusste sofort, das sind Männer aus dem Volk Israel und das Volk Israel war gar nicht so weit weg. Die hatten ihr Lager aufgebaut, gar nicht weit von Jericho, sondern nur über den Jordan hinüber. Da haben die das Volk Israel gezeltet, da sind sie nach ihrer langen Wüstenwanderung angekommen und da waren die. Und auf einmal stehen bei der Rahab zwei aus diesem Volk Israel vor der Tür, zwei aus dem verfeindeten Volk. zwei Kundschafter, die der Josua ausgesandt hatte, dass sie Jericho auskundschaften sollen, damit das Volk Israel dort später dieses Land Kanaan einnehmen kann. Ich kann mir nur vorstellen, wie das Herz geklopft haben muss von dieser Rahab, als sie die Tür aufgemacht hat und die zwei fremden Kundschafter da vor ihrer Türe standen. Wenig später in der Nacht hat es noch mehr geklopft. Da hat es das Herz geklopft und wahrscheinlich noch heftiger geklopft wie in diesem Moment. Und es hat nochmal an der Tür geklopft. Und die Rahab hat wieder aufgemacht. Und diesmal standen vor der Tür Soldaten. Soldaten von dem König von Jericho, die sie auffordern, die Männer rauszugeben, die da angekommen sind in ihrem Haus. Man hat gesehen, dass da die zwei Fremden aus Israel reingelaufen sind in das Haus. Und so sagen jetzt die Soldaten, rückt diese Männer raus, das sind Feinde. Und was die Soldaten mit diesen Männern vorhaben, kann man sich denken. Wenn da zwei feindliche Spione kommen, dann ist völlig klar, was die mit denen vorhaben. Rahab sagt auch, die gibt auch zu, dass diese Männer in ihr Haus gekommen sind. Sie sagt dann allerdings, diese Männer waren da, aber bevor ihr nach Sonnenuntergang das Stadttor geschlossen habt, sind sie wieder rausgegangen. Ihr müsst sie also außerhalb der Stadt suchen. Und die Soldaten glauben ihr und lassen sie in Ruhe. Das, was die Rahab hier gemacht hat, war eine glasklare Lüge. Denn die Männer sind nicht draußen vor der Stadt, die sind oben auf ihrem Dach. Sie hat sie versteckt unter Flachsbeugen. Da hat sie sie verborgen. Sie hat diese Soldaten knallhart angelogen. Ist das, was den Glauben von Rahab zum Vorbild macht? Ist nicht Lüge genau das Gegenteil von einem vorbildlichen Glauben? Ja, wir haben doch gelernt, und das war damals auch schon bekannt, dass nach dem Gesetz des Mose, dass man nicht lügen soll. Jetzt wird es noch erstaunlicher, dass die Rahab das später in diese Liste der Glaubensvorbilder schafft. Eine Lügnerin, eine Prostituierte, wie ist denn möglich, dass die noch zum Vorbild wird? Wir müssen noch ein bisschen genauer hingucken in diese Geschichte. Das, was ihren Glauben zum Vorbild macht, das sagt sie selber. Denn sie geht nachts auf das Dach hoch, wo sie die Männer versteckt hat und unterhält sich mit diesen beiden israelischen Spionen. Und dann sagt sie ihnen ganz wertvolle Sachen. Und das gucke ich jetzt mit euch genau an, nur diese Verse. Sie sagt nämlich einmal, ich weiß, dass der Herr eurem Volk dieses Land geben wird. Das ist interessant. Rahab ist keine Hellseherin, ja, das ist keine, die in die Zukunft schauen kann. Und trotzdem sagt sie mit einer Überzeugung, ich weiß, dass der Herr eurem Volk dieses Land in die Hand geben wird. Sie weiß, was passiert, dass Gott, der Gott Israels, letztlich siegen wird. Wie kann sie das denn wissen? Warum kann sie das so sicher sagen? Sie erklärt den beiden Männern, warum sie das so sagen kann, denn es geht so weiter. Wir haben gehört, dass der Herr euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Und das ist jetzt ganz wichtig. Rahab hat es gehört, was das Volk Israel beim Auszug aus Ägypten am Schilfmeer erlebt hat, dass Gott ihnen das geschenkt hat, dass sie durch dieses Meer durchgehen können. Das hat man gehört, auch in Jericho. Das hat sich rumgesprochen, das ist angekommen, auch unter den Menschen in Jericho. Und natürlich hat es auch was ausgelöst bei den Menschen in Jericho. Nämlich, die Rahab sagt, als wir das hörten, waren wir vor Angst wie gelähmt. Völlig klar, ein Volk, das durchs Schilfmeer durchgeführt wird, das von Gott dieses Schilfmeer getrocknet kriegt, dass die trockenen Fußes durch so ein großes Meer gehen können, für die ist der Jordan keine Hinderung mehr. Ja, das kann durch den Jordan natürlich genauso gehen. Man hat Angst gehabt, weil man gehört hat, was Gott mit dem Volk schon erlebt hat. Das war schwer zu verkraften für die Leute damals. Und deshalb schaut man auch ganz genau hin, wenn dann der Feind erkannt worden ist in diesen zwei Spionen. Und jetzt kommt das Entscheidende bei der Geschichte von der Rahab. Denn Rahab hat es wohl auch gehört, und sie hat vielleicht auch Angst gehabt, was da kommen wird. Sie hat für sich gesehen, sie hat den Schluss daraus gezogen, aus dem, was sie gehört hat, der ist anders wie das, was die anderen in Jericho erlebt haben. Sie ist nämlich nicht wie gelähmt worden von ihrer Angst, sondern, und das sagt sie dann nämlich eben auch, der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott, oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Weil sie gehört hat, was das Volk Israel mit Gott in der Wüste erlebt hat, ist für sie klar, dieser Gott, der für sie fremde Gott, der vom feindlichen Volk, der ist der wahre Gott. Und zwar über die ganze Welt und noch darüber hinaus. Das ist der Gott, der über allem steht. Das nimmt sie so an und dann verwehrt sie sich nicht, sondern daraus leitet sie eine Bitte ab für sich selber. Und sie sagt den beiden Kundschaftern, wenn es soweit ist, dass Gott diese Stadt hier übernimmt, Jericho und das Land Kanaan übernimmt, dann sorgt bitte dafür, dass ich und meine Familie verschont bleiben. Dann rettet uns bitte. Das ist die Bitte, die sie ihnen abringt und die beiden sagen ihr das zu. Und dann geht die Geschichte so weiter. In dieser Nacht lässt die Rahab, die zwei Kundschafter an einem roten Seil zu dem Fenster an der Stadtmauer, sie hat an der Stadtmauer gewohnt, lässt er sie hinaus. Die beiden können unbemerkt wieder zurückgehen, fliehen. Und dieses rote Seil verabreden sie als Zeichen. Wenn es dann soweit ist, dass Israel die Stadt Jericho einnehmen wird, dann soll sie dieses rote Zeichen, dieses rote Seil wieder raushängen, damit man weiß, hier ist eine, die soll verschont werden. Hier ist eine, die gehört zu uns. Das ist eigentlich ein Zeichen, das die Israeliten erinnert an das, was sie 40 Jahre vorher selber erlebt haben. Als sie aus Ägypten ausgezogen sind, haben sie ihre eigenen Türen mit auch etwas Rotem markiert, mit rotem Blut, bei der 10. Plage, dass auch da klar war, sie sollen verschont werden. Und daran erinnert jetzt dieses rote Seil auch wieder, dass die Rahab raushängen soll. Und als es dann soweit ist, da klopft es quasi wieder in Jericho, allerdings ist es mehr ein Dröhnen und ein Hämmern, als die 6 Tage lang mit Posaunenschall um Jericho herumziehen und am 7. Tag dann die Mauern einfallen und sie Jericho einnehmen. Und da wird dann die Rahab mit ihrer Familie befreit. Da erlebt sie dann, dass ihr das geschenkt wird, worum sie gebeten hat, dass sie gerettet wird. Das ist die Geschichte von Rahab. Liebe Gemeinde, man könnte es vielleicht kurzfassend so beschreiben. Die Geschichte von Rahab sieht so aus, sie hat erst was gehört. Sie hat das gehört, was das Volk Israel mit ihrem Gott erlebt hat. Sie hat darauf vertraut, hat sich selber ihm anvertraut und hat dann die Erfahrung machen dürfen, gerettet zu werden. Und alles drei ist wichtig, denn genau darin finden wir das, was den Glauben von Rahab so vorbildlich macht. Sie hat erst mal hingehört, sie hat zugehört, als man erzählt hat, was das Volk Israel in der Wüste mit Gott erlebt hat. Hinhören ist wahnsinnig wichtig im Glauben. Ich finde es immer noch wahnsinnig wichtig, dass wir auch heute das hören, auch wenn es schon ganz alte Geschichten sind. Und deshalb schenken wir den Kindern auch Kinderbibeln, wo man diese alten Geschichten auch nochmal nachlesen und in Bildern sehen kann. Aber es ist wichtig, dass wir hören, was damals passiert ist. Es ist wichtig, dass wir hören, wie die Menschen damals Gott erfahren haben. Denn da beginnt der Glaube. Glaube kommt aus dem Hören, schreibt der Paulus mal. Mit dem Hören fängt es an. Zuhören, hinhören auf das, was man im Glauben erleben kann. Deshalb ist es wichtig, dass wir als Eltern, als Paten, als Jungscharleiter, dass wir als Gemeinde davon erzählen, dass wir diese Geschichten präsent halten. Und ich hoffe, jeder hört die, auch heutzutage, dass man das hören kann, dass damit Glaube beginnt. Rahab hat es gehört. Die anderen Menschen in Jericho haben es auch gehört, was das Volk Israel erlebt hat. Bloß haben die anders darauf reagiert. Bei denen fängt es auch an, mit gehört, weil sie das Gleiche gehört haben. Allerdings haben sie sich dem verwehrt, was sie gehört haben. Sie haben gesagt, das ist eine Gefahr für uns, da müssen wir uns dagegen stellen, das darf nicht passieren. Manchmal denke ich, auch heute kann es passieren, dass viele auch in unserem Land von dieser Botschaft hören. Eigentlich muss man nur in seinem Kalender mal hingucken, da kommt irgendwann Weihnachten vorbei, da kommt irgendwann Ostern oder Pfingsten und man hört schon auch, was das bedeutet. Oder eigentlich könnte man jedes Mal, wenn man die Glocken läuten hört, wir lassen die Glocken auch an jedem Tag läuten, dass man das hört, dass man erinnert wird an diese Botschaft, die vom Kirchturm her ins eigene Leben kommt. Man kann das hören in unserem Land, auch heute noch. Die Frage ist, wie geht man um mit dem, was man hört? Verwehrt man sich dem, so wie es die Menschen in Jericho gemacht haben? Lehnt man das ab? Oder sagt sogar, ich muss dagegen vorgehen? Oder vertraut man auf das, was man da gehört hat? Vertraut man sich diesem Gott an, von dem man da gehört hat? Und das ist diese Stelle, wo der Glaube von Rahab für uns zum Vorbild wird. Wenn wir hören, was Gott mit anderen schon gemacht hat, wie andere Gott erlebt haben, vielleicht in den Geschichten, die uns die Bibel überliefert, vielleicht aber auch in Erlebnissen, die wir im Gottesdienst manchmal teilen oder wo uns jemand erzählt, was er selber mit Gott erlebt hat, kann man genauso hinhören. Entscheidend ist der Punkt, was hat es für eine Folge für uns? Verwehren wir uns dem oder machen wir es wie die Rahab, dass wir dem dann deshalb Gott vertrauen? Dass wir sagen, diesem Gott möchte ich mich anvertrauen. Das ist das, was ihren Glaube vorbildlich macht. Und sie macht es nicht mal nur für sich selber. Sie will nicht nur selber heil aus dieser Nummer rauskommen, sondern sie befiehlt auch ihre Familie Gott an. Sie sagt, sorgt dafür, dass auch meine Familie gerettet wird. Ist im Grunde ganz ähnlich, wie wenn Eltern kommen und sagen, ich möchte mein Kind taufen lassen, weil es mir wichtig ist, dass mein Kind das erfährt, dass mein Kind diesen Glauben im Leben mitnimmt, dass mein Kind gerettet wird letztlich. Das darf man als Eltern auch für seine Kinder bitten. Deshalb darf man als Eltern auch entscheiden, dass das Kind getauft wird. Natürlich freuen wir uns, wenn die Kinder selber ein Ja dazu sagen, das ist auch wichtig. Aber es fängt an, damit dass auch die Eltern schon sagen, ich finde es wichtig, nicht nur für mich selber, sondern eben auch für die, die mir anvertraut sind. Rahab macht so. Rahab bittet für die, die ihr anvertraut sind, für ihre Lieben, Und Rahab erkennt, wir alle brauchen diesen Gott, der sich im Volk Israel als machtvoll gezeigt hat, dass wir alle errettet werden. Genau dieses Vertrauen, liebe Gemeinde, das ist das, was Rahab so besonders macht. Und an dieser Stelle lohnt es sich, dass wir sie uns als Vorbild auch nehmen. Vielleicht können wir was lernen aus diesem Mut, den die Rahab hatte. Vielleicht können wir was mitnehmen aus diesem Vertrauen, was das in ihrem Leben ausgelöst hat, dass sie die Kraft hatte, dahin zu stehen, als sie die Tür aufmacht und die Soldaten da sind, dass sie die Spione nicht verrät. Das war ja für sie auch ein Risiko, das sie eingegangen ist. Hätten wir die gefunden, wäre es für sie auch schlecht ausgegangen. Aber dass sie das kann, aus diesem Vertrauen auf Gott heraus, das ist was, wo man durchaus vorbildlich auf das schauen kann, was die Rahab uns vorlebt. Wo man auch darum bitten kann, dass Gott uns vielleicht selber so eine Entschlossenheit und so ein tiefes Vertrauen schenkt. Vielleicht ist noch was anderes. Vielleicht ist auch das Vorbildliche das, dass die Rahab erkannt hat, also das, worin ich lebe, diese Stadt Jericho, das sieht jetzt vielleicht noch sicher und stabil aus und man meint vielleicht, das hält lang, aber ich sehe schon kommen, dass das letztlich vergehen wird. Und im Bewusstsein der Vergänglichkeit verlasse ich mich doch auf Gott. Vielleicht brauchen wir auch das wieder heute. Vielleicht kann auch da uns die Rahab heute Vorbild sein, denn wir sehen ja auch, dass unsere Welt vergänglich ist. Wir kriegen es jede Woche in den Nachrichten präsentiert und es ist uns mittlerweile klar, dass diese Welt, die wir für stabil und sicher halten, und wir tun alles dafür, dass sie möglichst lang erhalten bleibt, trotzdem wissen wir eigentlich, dass diese Welt letztlich vergänglich ist. Das kann man im eigenen Leben spüren. Wenn man im höheren Alter ist, spürt man es im eigenen Körper. Man sieht es aber auch, wenn man in die Welt hinausguckt. Wir leben im Vergänglichen. Umso wichtiger, dass wir im Vergänglichen oder in dem, was wir an Vergänglichem kommen sehen, uns auf Gott verlassen und auf ihn unser Vertrauen setzen. Vielleicht brauchen wir auch da die Rahab als Vorbild. Den Blick auf den Gott, der rettet. Oder vielleicht ist sie uns auch darin Vorbild, dass wir diese Erfahrung machen dürfen, die da am Schluss steht, gerettet zu werden. Auch davon reden wir in der Kirche permanent. Wir verkünden das seit Jahr und Tag. Seit Christus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, sagen wir haben diese Aussicht auf die Rettung. Wir haben die Botschaft der Rettung, der jeder hören soll. Das sagen wir seit 2000 Jahren und es ist wichtig, dass wir das auch weiter glauben und annehmen können, dass wir auf die Rettung hoffen dürfen. Auch da hat die Rahab uns was vorgemacht, ja, dass sie auf die Rettung hoffen durfte und das dann auch erleben durfte, wie das ist, wenn man gerettet wird. Dass sie das rote Seil rausgehängt hat, das gezeigt hat, ich gehöre zu diesem Gott, der mich retten wird. Vielleicht merken wir nach und nach, dass die Rahab tatsächlich ein wertvolles Vorbild ist. Und vielleicht zum Schluss noch eins. Das, was ich am Anfang so ein bisschen in Frage gestellt habe, wo ich gesagt habe, ob das als Vorbild taugt, ja, dass sie Prostituierte ist, dass sie Lügnerin ist, das, was sie eigentlich disqualifiziert, ein Vorbild zu sein. Vielleicht ist gerade das, worin sie uns auch ganz nahe ist. Wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir in unser Leben zurückschauen, keiner von uns wird sagen, da war alles immer in Ordnung, da war alles immer ganz gut. Jeder wird in seinem Leben irgendwas finden, wo er sagt, da habe ich auch Sünde in meinem Leben getan oder da war Sünde in meinem Leben vielleicht sogar herrschend. Muss ja gar nicht so sein wie bei der Rahab, vielleicht in einer anderen Form. Aber dass wir an der Rahab sehen, dass es nicht so bleiben muss, sondern dass das sich verändern kann, ist auch was, wo uns die Rahab Vorbild sein kann. Denn wenn man guckt, wie die Geschichte von der Rahab weitergeht, ist das ganz interessant. Rahab wird gerettet, aber nicht nur vor dem Tod gerettet, nicht nur aus Jericho durch die Trümmer heraus gerettet, sondern auch aus ihrer Prostitution wird sie gerettet. Sie wird eine Frau, die später hoch geehrt wird. Wenn man in der Bibel weiterblättert, kommt die Rahab an einer Stelle nochmal vor, nämlich ganz am Anfang vom Matthäus-Evangelium, da zählte Matthäus den elendslangen Stammbaum von Jesus auf. Da kommt einer nach dem anderen, wer da alles Vorfahre von Jesus war. Und da kommt auch, Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Rahab wird die Mutter vom Boas, der Boas wiederum heiratet die Ruth und wird dann ein Vorfahre, direkter Vorfahre von König David. Rahab ist eine, die im Stammbaum von Jesus direkt als direkte Vorfahrin genannt wird. Eine größere Ehre kann man eigentlich in der biblischen Überlieferung kaum kriegen. Dass man in diesen Generationen, die Jesus vorausgehen, genannt wird, namentlich genannt wird, ist eine große Ehre. Und so sehen wir bei dieser Rahab, dass aus einer Frau, die in der Prostitution gefangen war, die in der Sünde und Schuld gefangen war, eine Frau werden kann, die zu großer Ehre kommt, deren Rettung noch weitergeht als aus Trümmern in Jericho hinaus. Und vielleicht können wir auch das als Vorbild mitnehmen, als Hoffnung mitnehmen für uns selber. Dass wir da, wo wir selber vielleicht eher das sehen, wo wir in Sünde und Schuld stehen, wissen dürfen, wir werden gerettet und wir werden geehrt werden. Es wird uns, wir werden befreit werden aus all dem. Gut, liebe Gemeinde, dass wir solche Vorbilder wie die Rahab haben. Und ehrlich gesagt finde ich es auch gut, dass in diesem Katalog von Vorbildern nicht nur die tollen, die starken Männer wie der Abraham und David und so weiter vorkommen, sondern dass da auch die Rahab Teil davon ist. Vielleicht bin ich manchmal der Rahab näher als einem Abraham oder einem David. Vielleicht brauche ich deshalb die Rahab ganz besonders als Vorbild für meinen Glauben und vielleicht du ja auch für deinen. Dann nimm das mit, wo sie dir Vorbild sein kann, für dich, dein Leben und für deinen Glauben. Amen.